Ja, guten Morgen. Mich gibt's auch noch. Ich war die letzten Wochen unterwegs zu Vertretungsdiensten in Ulm und Hemmingen, habe mir mal das SV-Land angesehen, wie weit es doch reicht. Deren Pastorinnen und Pastoren waren in den letzten Wochen bei uns oder im Dezember. Es ist alles ein Geben und Nehmen und jetzt bin ich wieder hier in der Heimat sozusagen. Ja, wo liegt er denn nun? Der heiligste Ort der Welt. Ja, da war ich jetzt noch nicht. Wer weiß. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit gehen, Rudolf. Vielleicht ist es ja auch dieser Ort hier. Jetzt will ich was hören. Lokalkolorit. Der Michaelsberg in Kleebronn soll der stärkste Kraftort in Württemberg sein. Stärkste Kraftort in Württemberg, nicht weit weg von hier. Vielleicht strahlt ja noch ein bisschen Glanz ab auf uns, Bietigheimer. Der Wächter des Zabergäus. Wünschelroutengänger sagen, da soll die Wünschelroute am stärksten ausschlagen. Fragt mich bitte nicht, was da dran sein soll. Das Gebiet um den 394 Meter hohen Michaelsberg wurde immerhin schon von den Keltern und Römern. Meine Frau lacht auch immer, wenn ich Versprecher habe. Von den Kelten und Römern besiedelt. Schon im 5. vorchristlichen Jahrhundert soll dort Zusammenkunft gewesen sein. Das liegt denn so an der exponierten Lage. Ja, man sieht es von weit her und irgendwie sagt man sich, da muss was wirken. Es gibt so einen Leitsatz unter Archäologen: Religionen wechseln, Orte bleiben. Kann man mal drüber nachdenken. Ja? Religionen wechseln, Kelten, Römer, evangelisch, katholisch und davor gab es auch noch mal was anderes. Orte bleiben. Es gibt auch so eine Legende, der heilige Bonifatius soll da mit dem Teufel gekämpft haben und ja, dann soll ein Engel gekommen sein, der Erzengel Michael, und der hatte so ein Federgewand und dann fiel eine Feder aus seinem Gewand, aus dem Kampf heraus sozusagen, und diese Feder wurde jahrhundertelang aufbewahrt an dem Ort dann, und irgendwann gab es die Reformation, die einzig wahre Konfession und Religion. Und dann hat man die Feder an sich genommen und darüber waren dann halt die Katholiken erzürnt. Und dann gab es die Forderung, dass die Protestanten das wieder herausgeben sozusagen, haben sie aber nicht gemacht. Und die Strafe war, dass über Württemberg die Strafe der Vielschreiberei gekommen sein soll. Also Bücher ohne Ende. Hölderlin und so weiter und so fort. Ja, also so viel zum Thema Lokalkolorit und Heimatkunde. Aber mal ganz im Ernst, so heilige Berge, gibt's das so für dich? Heilige Orte? Ja, wo liegt er denn, der heiligste Ort dieser Welt? Also mal, der sich wirklich lohnt, dass man mal dort gewesen ist. Dass vielleicht auch so ein bisschen Glanz abfällt auf das eigene Leben, was häufig so unspektakulär, so unspirituell ist. Im Predigtext, da ist von zwei heiligen Bergen, zwei heiligen Orten die Rede. Und der Predigtext ist vielleicht ein bisschen sperrig, überhaupt der ganze Hebräerbrief, aber wir lesen und merken uns einfach erstmal das, was wir so begreifen und was wir fassen und aufnehmen können. Aus dem Hebräerbrief in Kapitel 12, da ist Folgendes von zwei Bergen, da wird Folgendes gesagt. Da sagt, wer auch immer, man geht davon aus, dass es Paulus gewesen sein soll, dass Paulus zu den damaligen Christen gesagt hat und geschrieben hat, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen. den man anfassen kann, nicht zu dem brennenden Feuer, zu Dunkelheit, Finsternis und Sturm. Ihr seid auch nicht zu dem Schall der Trompeten gekommen und zum Dröhnen der Worte. Die Menschen, die das hörten, baten darum, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn sie konnten die Anordnung nicht ertragen. Sogar ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, die Erscheinung war so furchtbar, dass Mose sagte: Ich habe Angst und zittere. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der über alle Gericht hält, und zu den Gerechten. Sie sind schon zur Vollendung gelangt und ihr Geist ist schon bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes, und zu dem Blut, mit dem ihr besprengt seid und das machtvoller redet als das Blut Abels. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist, der so zu euch spricht. Liebe Gemeinde, wenn man die Menschen nach dem heiligsten Ort der Welt fragen würde, dann würde die Antwort wohl sehr schnell auf welchen Ort kommen? Jerusalem, Rom, war das ein Katholik unter uns? Ja. Klar. Hallo, Jerusalem, wo drei Weltreligionen zu Hause sind. Nicht nur die Juden, die Christen sind dort zu Hause und ja, auch die Muslime. Die haben eigentlich Mekka, aber irgendwie komisch. Ja. Auch die Muslime kommen an Jerusalem nicht vorbei. Kein Wort im Koran davon. Kein einziges Mal Jerusalem. Aber einmal im Leben nach Mekka, ja, aber irgendwie an Jerusalem, da kommt keiner vorbei. Kommt keiner vorbei. Also jetzt, wo du es weißt, was der heiligste Ort der Welt ist, du kannst jetzt eigentlich auch aufstehen und wieder gehen. Herzlichen Glückwunsch, du und wir alle wissen Bescheid. Es ist Jerusalem, Punkt. Aber klar, ganz so einfach ist es nicht. Wir wissen es, Jerusalem ist nicht nur ein heiliger Ort, es ist auch ein unglaublich unheiliger Ort, oder? Es bleibt zuweilen auch nicht aus, dass mancher Besucher von so viel Heiligkeit überfordert ist, in einen religiösen Wahn verfällt und sich plötzlich für einen Propheten, für König David oder sogar für Jesus hält. Also so einer springt immer mal wieder rum. Ich war ja noch nicht dort, aber er soll James Joseph heißen. Ein Amerikaner in Jerusalem, der regelmäßig in Jesus-Latschen und Jesus-Umhang durch die Gassen von Jerusalem zieht. Man spricht ja vom Jerusalem-Syndrom und in der Psychologie vielleicht schon mal gehört. Aber als evangelische Christen sollten wir schön ruhig sein, denn wir haben gar keinen heiligen Ort. Ja? Gar keinen. Also unsere katholischen Freunde, die haben immerhin Kölner Dom, die Wieskirche in Oberbayern, die haben Lourdes in Frankreich, die haben die Fatima in Portugal und immerhin den Petersdom in der heiligen Stadt. Also das ist schon eine Hausnummer und wer als evangelischer Christ heilige Orte aufsuchen will, ja, der muss lange suchen, ne? Vielleicht so die Wartburg in Thüringen. Hier übersetzte Luther das Neue Testament, auch ziemlich heilig. Endlich konnten die Deutschen wissen, was Gottes Wille ist, sein Wort lesen, nicht nur die lateinische Messe in der Kirche, ja, nichts verstehen, aber irgendwie ergriffen, wieder nach Hause gehen, aber nur Bahnhof verstanden zu haben. Endlich konnte Otto Normalverbraucher die Bibel lesen. Vielleicht ist es auch Lutherstadt Wittenberg. Aber ein ordentlicher evangelischer Christ sagt sich, heilige Orte brauchen wir nicht, brauchen wir gar nicht. Wir haben das hier, das ist mir heilig genug. Ja, die Heilige Schrift. Und deswegen haben irgendwann die Reformatoren, nicht Luther, aber die Kollegen von ihm, die haben mal Tabula Rasa gemacht und die haben aus der Kirche mal alles rausgeworfen, was so alles noch so heilig sein wollte neben der Heiligen Schrift. Den Bildersturm nennt man das. Da wurden alle Skulpturen rausgerissen, rausgeräumt, alle Bilder, alle heiligen Figuren, dass nur noch alles durchgeweißt worden ist, alles durchgekalkt und dann stand nur noch dieses Möbelstück hier, die Kanzel. Und das reicht ja wohl. Und das hier noch. Das war's an Interieur. Das war's. Und reicht das nicht auch? Reicht uns das nicht? Oder ist da doch noch irgendwie was so für die Seele? Gut, viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang haben die evangelischen Christen in Deutschland denn ja eben auch diese Heilige Schrift im Alltag gehabt, zu Hause, die Familienbibel, da wurden die ganzen Ahnen schön, Taufe und so weiter, alles reingeschrieben, ab in die Vitrine, so vielleicht auch so mit Spots drauf. Ne? Vielleicht kam es auch so in ein Regal rein, ins Regal rein. Und das war es dann mit der Heiligkeit. Was ist denn so heilig an dieser Heiligen Schrift? Ist sie nicht auch sperrig? Ist sie nicht auch voller Gewalt? Ist da nicht von einem zornigen Gott die Rede? Erscheint uns die Bibel, die Heilige Schrift selber nicht allzu oft unheilig? Man blättert, man liest und da passiert auch so irgendwie nichts. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir über diesen Predigttext hier diese zwei Orte mal näher ins Augenmerk nehmen, darüber nachdenken, was über diese beiden Orte, die für die Entstehung der Heiligen Schrift sehr, sehr wichtig waren, was darüber gesagt wird. Zwei Orte, die in ihrer Bedeutung von unglaublicher Wichtigkeit waren und die trotzdem gegensätzlicher nicht sein konnten. Die nicht gegensätzlicher sein konnten. Da ist zum einen dieser Berg hier. Also Moni, du warst da ja schon, hast gesagt, so sieht er ungefähr aus. Der Berg Sinai. Was muss man darüber wissen? Also alles, was so im Judentum, in der Geschichte Israels Rang und Namen hatte, die haben sich dort versammelt. Da war ein Abraham und hat einen Vertrag mit Gott geschlossen oder umgekehrt Gott mit ihm. Ich mach dich zu einem großen Volk. Ist dann Realität geworden. Da war ein Mose, der hat die 10 Gebote bekommen. Also was wir davon wissen, ist einmal, also wenn Gott sich in der ganzen, seiner ganzen Majestät zeigt, dann dort. Der Berg Sinai. Es war aber auch so ein bisschen wie Kino. Nur gucken und staunen. Oder nur gucken, nicht anfassen. Sicherheitsabstand. Mose mal vorschicken und den machen lassen, mal gucken, was passiert. Aber so der kleine Mann, der kleine gläubige Jude, lieber nicht, lieber weg. Selbst Tiere, die sich dort heranwagen, mussten sterben. Und deshalb war dieser Ort auch geprägt von Flucht, von Ferne, von Funkstille. Gottes Herrlichkeit war so überwältigend, dass Menschen es nicht ertragen konnten. Obwohl sich hier Gottes geballte Heiligkeit zeigt, obwohl hier der Allmächtige seine Muskeln spielen lässt und gleich mal ein paar Naturkatastrophen vom Stapel lässt und alle, wirklich alle, einschließlich Mose in Mark und Bein erschüttert wurden, es war doch ein Ort, es war irgendwie seltsam. Da gab es eine Sehnsucht. Da wusste man auch, wenn ich dorthin gehe, dann ist da so ein heiliger Moment. Aber es war andererseits auch ein Ort, es war ein Ort der Angst. Es war ein Ort der Anklage. Es war ein Ort, wo ein Mensch, ein Jude, eine Jüdin auf Scham und Schuld und Selbstanklage getroffen ist. Die geografische Lage des Berges Sinais, die hätte es schon ahnen lassen können. Er lag bezeichnenderweise außerhalb des Landes. Und das abschließende Urteil hier von diesem Autor des Hebräerbriefs lautet: Zu diesem Berg seid ihr nicht gekommen. Das ist er nicht. Und wisst ihr, ich stelle mir schon manchmal eine Frage. Manche meinen ja, man müsste als Christ irgendwie doch diesen Berg versuchen zu erklimmen. Letztlich, wenn man alles runtermünzt, auf einen kleinen Nenner runterbricht, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja, dann treffen wir uns am Berg Sinai, oder? Und dann, so gut es geht, mal schlecht, mehr schlecht als recht, man strengt sich an. Und da ist ein Leben lang, ist da aber diese Anklage: Es genügt nicht, es ist zu wenig, es sollte mehr sein. Und dann bleibt die Freude auf der Strecke, ja. Und zurück bleibt Anklage, Schuld und Scham. Jemand anders, der sagt vielleicht auch: Wir brauchen das heute wieder. Wir brauchen das heute wieder. Den Berg Sinai. Und ich frage uns treuen Brüder und Schwestern mal ganz ehrlich: Brauchen wir das nicht sehr, sehr viel mehr? Müsste Gott nicht mal wieder so richtig reinblasen mit seinem heiligen Willen, mit seinem heiligen Zorn, mit seinen heiligen Geboten und Gesetzen? Müsste er nicht mal wieder? Geht's nicht drunter und drüber? Nicht nur in dieser Welt. Geht's nicht auch drunter und drüber in meinem eigenen Leben? Wenn ich in meine Abgründe blicke, was ich tue, wenn keiner zuschaut? Es ist irgendwie seltsam, wie so ein Verkehrsunfall. Es ist irgendwie entsetzlich, aber man muss hingucken. Man muss da irgendwie hin und Bilder machen. Ganz komisch, ja. Aber das Urteil bleibt bestehen. Da seid ihr nicht hingekommen. Aber wo dann hin? Welcher Ort ist es dann? Es ist dieser hier. Der eine oder andere war schon mal dort. Der heiligste Ort der Welt, der Berg Zion, die alte Jebusiterstadt, die David übrigens erobert hat. Also daher kommt schon der ganze Streit dieser Welt. Und ja, klar, also man muss nicht sofort ein Jerusalem-Syndrom bekommen, sicherlich. Ich rede immer so ein bisschen wie ein Blinder von der Farbe. Ja. Irgendwann werde ich dort auch mal sein, aber ich habe vor kurzem jemand gesprochen, der hat gesagt: Ah, ich war in Jerusalem, es war ein Riesengetümmel und Wahnsinn, ich bin ja gar nicht zur Ruhe gekommen, außer am See Genezareth, da war es mal ein bisschen ruhig. Und das Fazit war so: Ja, einmal war okay, aber nochmal, nö. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch völlig erfüllend und man muss am besten dort 20, 30 Mal gewesen sein, so einmal im Jahr oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Ort, seien wir ehrlich, wo damals die Jünger gesagt haben zu Jesus: Guck mal hier, ja, siehst du das? Siehst du unseren ganzen Stolz? Der Tempel, der herodianische Tempel damals, keiner war schöner. Er war noch besser als der salomonische. Und Jesus sagt: Hier, dieser heilige Tempel hier, hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Hier wird alles dem Erdboden gleichgemacht. Und Jesus hat Wort behalten, hat Recht behalten, 70 nach Christus, schon ein paar Jahre später gefühlt, alles dem Erdboden gleichgemacht. Historiker sagen, das muss so schlimm gewesen sein wie der 7. Oktober im letzten Jahr. So vom Grausamkeitsniveau. 70 nach Christus, gab es alles schon mal. Das sagen Historiker. Sowas, was da stattgefunden hat, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja. Also auch wieder ein sehr unheiliger Ort und trotzdem, und vielleicht korrigiert sich jetzt der Autor selber, indem er sagt, naja, es ist jetzt nicht der Ort selber. Es ist im übertragenen Sinne zu verstehen. Es heißt hier, es ist das himmlische Jerusalem. Es ist dermal eins, Vers 22. Ja, später mal, wo unsere Namen aufgeschrieben sind, Festversammlung, Zehntausende von Engeln. Also es ist richtig Party, es ist wirklich ein super heiliger Ort, aber später mal. Jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie du jetzt darüber denkst. Vielleicht sagst du dir auch, ach so, darum geht's also. Es gibt keinen heiligen Ort in dieser Welt, aber später mal im Himmel, da ist alles heilig. Kein Dreck und Schmutz mehr, keine Abgründe. Und es lässt uns vielleicht ein bisschen ratlos zurück, vielleicht auch ein bisschen unerfüllt zurück. Und wir fragen uns vielleicht, gibt es nicht doch ein bisschen was mehr? So was Greifbares? Also wir sind ja nicht nur hier, wir machen ja nicht nur Glauben im Kopf, sondern hier auch mit dem Herzen. Das Herz ist Zentrum der Gefühle, der Emotionen, des Willens. Und wenn man eine Sache über unsere heutige Zeit sagen können, im Blick auf Glauben und Kirche und Spiritualität, dann sagen zumindest Forscher, keine Zeit war erfüllter von der Sehnsucht nach Spiritualität wie heute. Keine Zeit. Mit einem Unterschied, sie suchen nicht mehr die Erfüllung ihrer Spiritualität bei uns, in den Kirchen und Gemeinden, sondern überall. Das ist interessant, ja. Deswegen geht man nicht nur auf den Michaelsberg, andere quälen sich auf den Jakobsweg, 2600 Kilometer von hier, wenn ihr es mal versuchen wollt. Menschen haben eine Sehnsucht, sie rennen wieder in Klöster, Auszeit, Retreat, weil sie irgendwie merken, da ist noch irgendwie so ein Hohlraum. Und da ist eine Sehnsucht, dass irgendwie etwas greifbar wird. Und bei keinem Geringeren ist mir das wieder so bewusst geworden, eben habe ich Ihnen schon gezeigt, bei dem hier ist mir das bewusst geworden. Es ist ja wirklich die letzten Wochen sehr viel geschrieben worden. Ich habe einiges gelesen als Bayern-Fan. Eine Sache, also das hat wirklich den Vogel abgeschossen. Da war dann ja Thema Sommermärchen, ne? Also er hat die WM nach Deutschland geholt, wurde gefeiert und dann die Entzauberung, also Beckenbauer nicht die Lichtgestalt, sondern die Zwielichtgestalt, ja. Und in einer Doku, in einer längeren Doku, da wird Folgendes gesagt, Franz Beckenbauer, Achtung, festhalten und anschnallen, Franz Beckenbauer hat die Hoffnung der Deutschen nach einem Erlöser gestillt. Nach einem deutschen Erlöser, der Achtung, der den Menschen aber nicht zornig und böse ist, sondern voller Liebe. Ja, wir sagen jetzt, ach, meine Güte, wie kann man sich denn so versteigen zu so etwas? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in einem Punkt, da reiche ich bestimmt bis zu meinem Lebensende nicht an ihn heran. Ganz im Ernst, auch als Bayern-Fan. Ja. Also man sagt wirklich, wenn der in die Katakomben gegangen ist und an die Ordner, der hat immer dann ewig gebraucht, der hat mit den Leuten gesprochen, gefragt, hey, wie geht's deinem Sohn, deiner Tochter, deiner Mutter, die ist krank. Der hat sich das behalten und hat nachgefragt Und er hat das wirklich gelebt, dass er jeden Menschen so genommen hat, wie er ist, ohne Rang und Namen. Man bemerke, selbst die vier Frauen haben keine Scheiße hinterhergeschmissen. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Egal, ich weiß nicht, was da zu Hause abgegangen sein soll, aber er hat sich immer gütlich geeinigt und auch über ein uneheliches Kind hieß es, ja Mai, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Also da muss jeder Priester, jeder Kaplan sprachlos geworden sein, ja, wie man einen so entwaffnen kann. Also ich höre gleich auf, über Franz zu sprechen. Wir wissen es, Kaiser Franz hat die Hoffnung nach einem deutschen Erlöser nicht erfüllt. Also ein Kommentar in der BZ, in der Bietigheimer Zeitung vor kurzem war noch, ja, so machen es die Deutschen, ne, mit Becker, Boris Becker, mit ihm und wie sie alle heißen. Erst hochjubeln und dann kreuziget ihn. Und deswegen fragen wir uns, ja, wer ist es denn dann, wenn es nicht Kaiser Franz ist? Wer kann dann heranreichen? Wer ist es dann, der auch wirklich so greifbar wird? Der ja ein Erlöser ist und der nicht böse auf uns ist. Wir sind nicht zum Berg Sinai gekommen, zum Berg der Gebote und des Willens, des heiligen Willens Gottes, wo wir voller Scham erfüllt sind. Und wir wissen jetzt, okay, der Berg Zion, der steht mal später für das himmlische Jerusalem, aber es gibt dann hier noch eine dritte Sache, was in dem Predigtext beschrieben wird. Und da will ich nochmal zurück an den Anfang gehen, an den Michaelsberg, denn da steht heute ein katholisches Jugendtagungshaus. Und die werben hier mit sehr interessanten Titeln. Wer auf diesen Berg steigt, ist näher am Himmel. Wer auf den Berg steigt, sieht sein Leben aus einer neuen Perspektive. Oder auch wer auf den Berg steigt, der geht verändert wieder hinunter. Und ich will das mal übertragen auf, klar, es ist die Antwort der Jungscherfrage, ja. Es ist von Jesus hier am Ende die Rede, wenn es heißt, ihr seid zu Jesus gekommen. Und ich will das mal, das was hier gesagt wird, mal auf Jesus münzen. Wer Jesus kennt, der ist näher am Himmel. Wer Jesus begegnet, der sieht sein Leben aus einer neuen Perspektive. Und wer auf diesen Berg steigt, wo Jesus gekreuzigt ist, auf diesen Felsvorsprung, der geht verändert wieder hinunter. Und ich will zum Schluss, will ich uns einen kleinen Denkzettel mitgeben, wo wir diesem Jesus begegnen können. Und vielleicht ist es dieser Ort hier, vielleicht aber auch nicht. Mir wurde vor einiger Zeit 7 heilige Orte zugespielt. Und das ist dieser kleine Denkzettel hier, finden wir im Foyer zum Mitnehmen. Und da wird in Anlehnung an ein Kloster gesagt, dass jeder Ort im Kloster auch ein Ort in unserem Alltag sein kann, wo wir Jesus begegnen können. Entweder es ist die Zelle, es ist der private Ort für Stille, wo du Bibel liest, wo du betest, wo du einfach für dich bist. Vielleicht ist es auch hier die Kapelle, also unser Ort hier, unser Gottesdienst. Vielleicht ist es auch der Kapitelsaal, das ist der Ort der Kommunikation in einem Kloster. Da, wo du mit einem guten Freund, einer guten Freundin kommunizierst. Vielleicht ist es auch der Kreuzgang, das ist der Ort der Begegnung, wo Menschen zusammenkommen. Vielleicht ist es der Klostergarten, das ist der Ort des Engagements. Vielleicht findest du an deinem Arbeitsplatz deinen heiligsten Ort der Welt und du erlebst dort Jesus. Vielleicht ist es der Speisesaal, da wo du miteinander isst und miteinander feierst und so erlebst, dass Jesus erfahrbar ist. Und vielleicht ist es ja auch die Schreibstube, das Skriptorium, der Ort der Entdeckung und Wissensweitergabe. Kannst auch als Kopfmensch Christ sein, gar kein Problem und für Emotionen nicht so viel Gefühle übrig haben. Es gibt so viele heilige Orte in unserem Alltag, wo wir Jesus begegnen können. Dieser Erlöser, nicht nur für uns Deutsche, sondern für diese ganze Welt, der uns umarmt, der nicht böse ist auf uns. Die große Sehnsucht der Menschen. Lieber Herr Jesus, du Hort der Heiligkeit, du Ort, wo jeder Mensch zur Erfüllung kommen soll, Gott selbst begegnen soll. Wir danken dir, dass du dich aus der Unsichtbarkeit herausgezeigt hast, dass du in Raum und Zeit gekommen bist in diese Welt, dass du den Menschen gezeigt hast, dass Gott selbst greifbar, sichtbar, umarmbar geworden ist. Wir danken dir, dass du auch in unsere Zeit, in unser Raum kommst, dass du erfahrbar sein willst. Und wir wollen dich bitten für unseren Alltag, egal wo wir unsere Zeit verbringen, wo unsere Lebenszeit hingeht. Stell du dich doch uns in den Weg, tritt du hinein, da wo wir am Arbeiten sind, wo wir feiern, wo wir Menschen begegnen, wo wir Gottesdienste feiern, auch hier, wo wir für uns sind in der Stille, da begegne du uns, da mach du es hell und da schenk du doch, dass auch Glanz von dir abfällt auf unser Leben. Und wir wollen dich auch bitten für diese Welt, schenk, dass wir Menschen sein können, die auch umgeben sind von deinem Glanz und dass wir ihn bringen zu den Menschen. Dass da, auch wo wir hinkommen, dass Orte der Heiligkeit entstehen. Das kannst du schenken, auch in unseren Familien. Erbarme du dich über uns und hilf uns, dass es heller wird, dass es scheint, auch in manche Dunkelheit hinein. Und so wollen wir alles hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.